ARD Sounds.
Jo. Das war abenteuerlich.
Macht's irgendwie so ein typisches metallernes Geräusch, wenn man gegenklopft?
Boah, wie bei Herr der Ringe, wenn die Orks kommen.
Das hier? Das steht auf einer Wiese am Ortseingang von Wacken. Das sind so große Buchstaben aus Stahl. Und klar mussten wir dran klopfen. Ich meine, verstehe die Frage nicht. Wir mussten einfach rausfinden, wie es klingt.
Oh, das C klingt anders.
Wacken steht da, flankiert von zwei Bullenschädeln. Überlebensgroß, mächtig. Versprüht sogar so ein bisschen Hollywood-Vibes. Also zumindest, wenn man aus Richtung Schenefeld kommt.
Junge, klingt das geil.
6 Buchstaben, die zu einem Metal-Imperium gehören. Und zu einem Dorf, das längst nicht nur mehr ein Dorf ist, sondern auch Teil einer Marke. Weil da dieses Etwas passiert ist, vor 30 Jahren. Damals hat sich was Bedeutendes verändert, beim Wacken Open Air.
Der Wert der Bösen Onkels für Wacken ist unbestritten. Die haben denen auf Deutsch den Arsch gerettet. Aber
also ich meine, da muss man dann tiefer in die Kunstdiskussion. Also die Band hat den Song, glaube ich.
Türken raus zum Beispiel. Hm? Türken raus zum Beispiel in den 80ern.
Das ist ja nur ein Demo gewesen. Aber da haben sie sich auch zu der Zeit schon lange von distanziert.
Aber haben sie das wirklich?
Ja, klar.
Ja, unendlich. Klar. Immer wieder.
Das hat sich ja langsam entwickelt. Ich meine, das Festival explodierte ja ab 1996. 96, als die Bösen Onkels kamen und wir natürlich hier das erste Mal hier ein Verkehrschaos hatten und wo wir das auch als Anwohner gespürt haben.
Ich bin Maja Bachtjarewitsch und ihr hört Wem gehört Wacken? Metal Mythos Millionen. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Alle Folgen findet ihr in ARD Sounds. Und das hier, das ist die 3. Folge. Expansion. Es gibt ein Foto von einem frühen Festivalplakat vom Wacken Open Air. Wacken 96, das Kultfestival, steht da drauf. Gerade mal 6 Jahre nach dem allerersten Festival. 2 Tage Eintritt inklusive Camping kosten damals 49 D-Mark. Und wer ein Ticket will, der muss die Nummer auf dem Plakat anrufen. Dann klingelt's bei Regina, der Mutter von Gösi. Ihr wisst schon, der Trommler von Skyline. Reginas Küche ist damals die Leitzentrale für den Ticketverkauf. Aber so richtig viel zu tun bekommt Regina erstmal nicht. Der Vorverkauf läuft richtig mies. Das ändert sich erst nach einem Anruf, der aus Wacken rausgeht. Und zwar in Richtung Frankfurt am Main.
Naja, dann hatten wir die Idee gehabt, dann rufen wir jetzt mal die Onkels an, ob sie uns auch mal gefallen können, weil wir in Kiel denen auch einen großen Gefallen getan hatten. Mhm. Vielleicht konnten sie jetzt noch mal Wacken helfen. Und dann sind wir schnell einig geworden, auch schnell, weil die haben noch nie auf einem externen Festival gespielt, nur auf ihr eigenen.
Auf dem Festivalplakat stehen also fett die Bösen Onkels. Als Headliner, direkt unter dem Wacken-Symbol, dem Bullenschädel.
Haben wir schnell eingetütelt und haben innerhalb von 4 Wochen noch 8000 Tickets verkauft.
8000 Tickets in 4 Wochen, das ist enorm. Das heißt, durchschnittlich hat das Telefon bei Regina 266 Mal geklingelt pro Tag. Und das nur für Wacken-Tickets. Die Onkels haben nämlich bis dahin noch nie auf einem externen Festival gespielt. Und dafür gibt's auch Gründe. Die Band ist nämlich 1996 nicht nur sehr erfolgreich, sondern die Onkels stehen auch in der Kritik, wegen ihrer rechtsextremen Vergangenheit.
Sie waren verwoben mit rechtsradikalen Szenen.
Der Musikwissenschaftler Dietmar Elflein,
ganz zu Anfang,
beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den Onkels.
Also in ihren Anfängen rund um dann dem Streben nach den ersten Veröffentlichungen sind sie eng verbunden mit der Szene, haben da auch ein Publikum gehabt, das sie gefeiert hat, und sie haben sich sehr schnell daraus entwickelt und davon distanziert.
Über diese Band könnte ich so viel erzählen. Über das Demo-Tape 1983 mit Songs wie, und ich zitiere hier, Türken raus oder Deutschland den Deutschen zum Beispiel. Und ich könnte auch so viel erzählen darüber, wie sich die Band distanziert von dieser Zeit. Die Kurzversion für uns heute hier im Wacken-Kontext ist aber: Die Onkels sind ein Politikum. Eine Band, über die seit den 80ern leidenschaftlich gestritten wird.
Und es ist immer ein Spiel, das die Onkels auf einer bestimmten Ebene natürlich gerne genommen haben, weil es ist dieses Outsider-Tum, auf dem ihr Image basiert Wir gegen den Rest der Welt. Ne? Die ganze Zeit halt natürlich super bestätigt. Man tut ihnen eigentlich damit einen unglaublichen Gefallen. Weil man die ganze Zeit bestätigt, was sie erzählen. Alle sind gegen sie. Niemand bucht sie, sie können machen, was sie wollen, etc. Sie können einfach nicht normal werden, etc. pp. Ich würde sie einfach als eine stinknormale Band behandeln.
1996 sind die Onkelz für viele Menschen eben doch keine stinknormale Band. Die 90er sind eine Zeit, in der in Deutschland auf rechte und rechtsextreme Worte Taten folgen. Eine Zeit, in der Unterkünfte für Asylsuchende brennen, wie in Rostock-Lichtenhagen und Lübeck.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
In Rostock ist es gestern Abend zu schweren ausländerfeindlichen Krawallen gekommen.
Die Täter steckten im schleswig-holsteinischen Mölln zwei Häuser in Brand, in denen überwiegend türkische Familien wohnen.
Bei der bislang schwersten Brandkatastrophe in einem deutschen Asylbewerberheim sind heute in Lübeck mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen.
Stefan Weidner, der Bassist und Texter der Bösen Onkelz, nimmt auf die Anschläge in einem Interview Bezug und nennt die Täter, und ich zitiere hier, braune Scheiße. Diese Formulierung nutzen die Bösen Onkelz auch in ihrem Song Deutschland im Herbst. Im Wacken-Kosmos stellen sich Haltungsfragen, also zumindest für einige. Für Oliver Peters zum Beispiel, der Sänger von der Band Fifth Avenue, die auch beim allerersten Wacken gespielt hat.
Ja, sie waren auf jeden Fall waren sie damals ein rotes Tuch, eher ein braunes Tuch. Die waren relativ groß im Frankfurter Raum, da wo sie herkommen, da waren sie auch viel unterwegs. Und die Platten hat man auch nicht in allen Hamburger Plattenläden bekommen.
Einer aus dem Wacken-Umfeld, der die Sache mit dem Bösen Onkel schon damals kritisch sieht, ist Jörn Ulf Goßmann. Goßmann ist damals Gesellschafter, hat richtig viel Geld fürs Wacken Open Air in die Hand genommen. Also bis 1996. Ich treffe ihn in Kiel auf einen Kaffee. Ein 2-Meter-Mann, Jurist und BWLer. Eigentlich hatte er mir schon am Telefon gesagt, dass er öffentlich nichts sagen will. Und dann wollte er doch erzählen. Die einzige Bedingung am Telefon wie jetzt beim Kaffee, das Mikrofon bleibt für unsere Gespräche aus. Goßmann will seine Stimme nicht im Podcast hören. Aber wiedergeben, worüber wir sprechen, das darf ich, hat er erlaubt. Dass die Bösen Onkelz 1996 auf dem Wacken spielen sollen, das gefällt Goßmann nicht. Ich muss das nicht haben, weil ich mit diesen Leuten nichts zu tun haben will, sagt er. Von der Band halte er musikalisch nichts. Davon, dass sie rechte und rechtsextreme Fans bedient hätte, auch nicht. Goßmann steigt aus, obwohl er zu diesem Zeitpunkt als Wackengesellschafter 75.000 Mark verloren hat, wie er selbst sagt. Hübner und Jensen ziehen das ohne ihn durch.
Wir haben uns damals eben für die Band entschieden, haben ja auch 10 Jahre mit der Band zusammengearbeitet und haben auch nach wie vor ein gutes freundschaftliches Verhältnis. Also da sind enge Verbindungen und
Und Jörn Ulf Goßmann hat mir erzählt, dass das für ihn die Linie war.
Ja,
kann sein, ja.
Dieses freundschaftliche und lukrative Verhältnis zwischen dem Wacken Open Air und den Onkelz hat eine Vorgeschichte. Ein Jahr vorher organisieren Thomas Jensen und Holger Hübner ein Onkelz-Konzert in Kiel.
Wir haben da einen Deal gemacht mit der Agentur, der Band. Aber wie gesagt, das ist einer der fairsten Deals, die wir überhaupt in diesem Geschäft jemals gemacht haben. Und wir haben eigentlich
gibt's noch nie wieder.
Wir haben auch an dem Abend eigentlich gedacht, als wir dann mit dem Scheck bezahlt wurden, haben wir gedacht, das ist jetzt der Haken an der ganzen Nummer. Der wird uns...
Der fliegt weg.
Die ganzen Verrechnungschecks.
Das stimmt nicht. Also das Ganze, auch das Umfeld, eben Thomas Hess vor allen Dingen, den man da nochmal rausheben muss, da hat absolut ein Handschlag, ein Wort gezählt, ne?
Man versteht sich, die beiden norddeutschen Jungs aus Wacken und die Bösen Onkelz aus Frankfurt am Main. Hübner und Jensen verdienen endlich mal gutes Geld. Erst in Kiel 1995 und dann ein Jahr später auch in Wacken. Und das möglicherweise nicht, obwohl die Onkelz so umstritten sind, sondern weil sie so umstritten sind.
Ausgerechnet in den Jahren, so habe ich es jedenfalls im Kopf, bevor sie dann zum Beispiel das Wacken-Konzert spielten, gab es, glaube ich, sogar mal eine Pressekonferenz, in der sie sich auch mit Blick auf Hoyerswerda und Rostock und überhaupt diesen Riesenrechtsruck in den 90er Jahren im Nachgang der Wiedervereinigung mehrfach versucht haben oder das jedenfalls auch aktiv betrieben haben, sich davon zu distanzieren, das zu bereuen. Und das ist aber in meiner Wahrnehmung nicht so ein bisschen ungehört geblieben, beziehungsweise man war nicht so richtig bereit, ihnen da zu verzeihen oder sie anzuhören.
Der Musikjournalist Thorsten Groß, früher Chefredakteur der Spex, heute Autor und Moderator, hat auch schon einen Podcast über Wacken gemacht.
Ich hatte das Gefühl, dass die das irgendwie ungerecht fanden, dass man so, jeder hat eine zweite Chance verdient, so ungefähr.
1996 sieht's bis Juni echt mau aus für das Festival in Wacken. Gerade mal 1000 Tickets sind Holger Hübner und Thomas Jensen bisher losgeworden. Dann kommt die Onkelsankündigung. Und auf einmal gehen die Tickets weg wie warme Semmeln. Die Telefonleitung bei Regina, die muss geglüht haben.
Die Band hat das Wacken-Festival ja so ein bisschen mit gerettet zu der Zeit. Weil Böse Onkels-Konzerte dieser Größenordnung waren eine absolute Ausnahme, weil sich kaum Veranstalter fanden für diese Band. Und wenn es dann eins gab, war das voll und ausverkauft. Und so auch das.
Harder, faster, lauter. Härter, schneller, lauter. Das musikalische Unternehmertum von Hübner und Jensen nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Die Jungs vom Dorf drehen langsam auf. Und ihr lautester Verstärker sind zu dem Zeitpunkt die Bösen Onkels. Die haben zu der Zeit ihr 10. Studioalbum auf dem Markt. Hier sind die Onkels. Und in dem gleichnamigen Lied geht es für die Band auch darum, immer höher hinauszukommen.
Hey, hier sind die Onkels. Schneid dich an. Hau mir zu laufen, wenn du.
Den Gemeinderat des Dorfes Wacken beschäftigen die Onkels und das Festival 1996 auch. Aber aus ganz anderen Gründen. Ein Mitglied im Gemeinderat damals? Gerhard Mayfort. Und er ist es noch bis heute. Er ist 65 Jahre alt, bei der CDU und hört seit jeher am liebsten Schlager. So wie er auch im Landgasthof früher lief. Metal? Das ist eher nicht so seins. Seine Wacken-Festival-Shirts trägt er trotzdem gerne. Obwohl ihm die allermeisten Bandnamen darauf überhaupt nichts sagen. Darum geht's Gerhard Mayfort aber auch gar nicht.
Das, was faszinierend ist, ja einfach, dass die Marke Wacken überall in der Welt bekannt ist. Und wir haben es überall, wo man hinkommt und man hat irgendwie so ein Wacken-T-Shirt, wird man ja angesprochen. Und das ist natürlich auch ein schönes Erlebnis auch für einen selbst dann, ne? Wo man auch stolz drauf ist. Und ich glaube, auch viele Einwohner noch stolz ist. Ne? Wir haben, meine Frau und ich haben 2015 eine Reise in die USA gemacht, in Kalifornien. Und wir hatten das T-Shirt an und wurden selbst dort angesprochen. Dann, ne? Also das kennen viele. Ne? Und das macht einem stolz dann.
Gerhard Mayfort ist für mich gefühlt so weit weg von der Metal-Subkultur, wie es nur irgendwie geht. Und er identifiziert sich trotzdem komplett mit dem Wacken Open Air. Das finde ich irgendwie sympathisch. Heute identifizieren sich viele im Dorf so wie Mayfort mit dem Festival. Aber im Onkelsjahr 1996, da hält sich die Identifikation im Dorf und im Gemeinderat sehr in Grenzen. Es gibt Ärger.
96, als die Bösen Onkels kamen und wir natürlich hier das erste Mal hier ein Verkehrschaos hatten und wo wir das auch dann auch als Anwohner gespürt haben. Und 96 waren ja auch meine ersten Berührungspunkte in der Politik mit dem Festival, wo es darum ging, ob wir die Kuhle weiter verpachten und oder für das Festival zur Verfügung stellen oder nicht. Das war ein entscheidender Punkt damals im Herbst 96. Hat große Diskussionen in der Gemeindevertretung gegeben, auch bei uns in der Fraktion. Wir hatten aber kein einheitliches Bild.
Damals gibt es einen Beschwerdebrief, den viele aus Wacken unterschreiben, wegen Dreck und Krawall. So steht es in der Beschwerde. Es geht um FestivalbesucherInnen, die auf dem Friedhof schlafen, die Ortsschilder klauen, die leere Bierdosen einfach überall hinschmeißen. Dazu kommt dann noch ein kilometerlanger Stau am ersten Festivaltag. Alles zusammengenommen, die Gemeinde ist nicht begeistert. Ein neues Konzept soll her.
Dann sollte der Veranstalter ja vorstellen, wie er sich das in Zukunft von der Organisation vorstellt. Das war dann für einige nicht ausreichend. In der Gemeindevertretung ist ja dann entschieden worden, mehrheitlich, also ich weiß, drei haben gesagt, das Festival soll weiter in der Kuhle stattfinden. Ich gehörte auch mit dazu und sechs haben das abgelehnt. Und ich glaube, ich habe nochmal die alten Protokolle nachgeguckt, drei haben sich nachher enthalten dafür. Dann haben der Veranstalter ja nochmal im Dezember versucht oder im Januar nochmal, dass wir den Beschluss aufheben. Aber auch bei der erneuten Diskussion ist der Beschluss genauso ausgefallen. dann war das eigentlich für die beiden erstmal, glaube ich, dass sie nicht wussten, wie das weitergeht.
Das mit dem Wacken Open Air hätte nach 6 Jahren zu Ende sein können. Gescheitert am Gemeinderat, gerade als es so richtig angefangen hat. Im verflixten 7. Jahr. Thomas Jensen und Holger Hübner müssen sich neue Verbündete suchen. Verbündete mit Landbesitz.
Holger und Thomas haben ja auch eine sehr enge Verbindung gerade zu den Landwirten, weil die natürlich darauf angewiesen sind. Ohne Landwirte, ohne dass die das Gelände zur Verfügung stellen, kann das Festival nicht stattfinden. Ne?
Ackerflächen. Die gibt's in und um Wacken herum mehr als genug. Und so beginnt 1997 eine neue Ära für das Festival. Die Ära der Landwirte. Die verpachten ab jetzt ihre Flächen fürs Wacken Open Air. Thomas Jensen sagt das dazu, per Sprachnachricht.
Das hat sicherlich dazu geführt, dass wir dann wachsen konnten. Das war aber nicht unsere Intention. Das war eine Notlösung, das ist auch eine Qualität, die wir über die Jahre entwickelt haben. Also wir haben immer gelernt, mit Situationen umzugehen und dann das Beste draus zu machen, weil für uns stand immer im Vordergrund, wir wollen diese Rock'n'Roll-Party und wir müssen uns was einfallen lassen, egal wie steinig der Weg ist.
Und die Gemeinde, die hat mit ihrem harten Nein zum Konzept der Gründer zumindest auf dem Papier nichts mehr zu melden, hat also an Einfluss verloren. Klassisches Eigentor, würde man dazu sagen. Nicht nur beim TSV Wacken wahrscheinlich.
Und gut, mit den heutigen Dimensionen, das hätte ja nie mehr in einer Kuhle stattfinden können. Dazu wäre es einfach zu klein gewesen.
Wacken ist heute eine Marke. Die ist die Basis für ein millionenschweres Geschäft. Und dass diese Marke überhaupt so richtig Form angenommen hat, erkennbar wurde, dafür hat unter anderem einer dieser Jungs aus der Anfangszeit des Festivals gesorgt.
Vielleicht muss man da ein bisschen weiter vorgreifen. Also wir haben ja alle, die da irgendwie mit involviert waren, haben ja irgendwie was mit Musik zu tun gehabt. Und ich habe halt
sein Name, Marc Ramsauer. Seine Aufgaben damals, aufbauen, abbauen, Beleuchtung. Meine Kollegin Pauline hat mit ihm gesprochen.
Also es hat sich alles so über die Zeit verlaufen. Ich habe mit Holger habe ich einmal im Jahr Kontakt, da wo ich meine Karten bestelle. Und mit Thomas habe ich gar keinen Kontakt mehr. Und letzten Endes hat sich das so auseinandergelebt. Ne? Also das ist halt so.
Marc Ramsauer zu finden war gar nicht so einfach. Er ist nicht sonderlich aktiv im Internet. Vor ein paar Jahren hat ihn mal ein Journalist nur über Kleinanzeigen erreicht, erzählt uns Marc. Wir finden ihn über seinen Arbeitgeber. Eine Milchwirtschaft in Itzehoe.
Ich bin Molkereifachmann.
Marc ist heute Mitte 50. Und in dem Betrieb, da hat er auch schon damals gearbeitet, als das mit dem Festival losging.
Und arbeite ich immer noch. Also immer noch in derselben Firma, alles noch gleich, da wo ich gelernt habe.
Da war er um die 18 Jahre alt.
Ja.
Wie war Wacken damals, das Dorf?
Ein Dorf. Viele Felder, wenig, also gefühlt mehr Kühe als Einwohner. Es war ein Dorf. Ruhig. Nichts los. Und dann die ganze Dorfjugend, der was auf sich hielt, im männlichen Bereich, hat beim Landwirt gearbeitet in irgendeiner Art und Weise. Ich auch. Mein Bruder auch. Und ja, ansonsten haben wir viel Blödsinn gemacht und uns nicht erwischen lassen dabei.
Was für Blödsinn habt ihr gemacht? Es ist bestimmt alles verjährt.
Aber hundertprozentig.
Blödsinn machen. Das heißt für den jungen Marc Ramsauer und die anderen Mofas frisieren oder Trecker fahren ohne Führerschein. Sowas halt. Aber Marc hat damals mehr gemacht als nur Blödsinn. Und auch fürs Wacken Open Air hat er mehr gemacht als nur aufbauen, abbauen und die Beleuchtung. Marc hat wie kaum ein anderer zu dem Bild beigetragen, das die Menschen heute von Wacken haben.
Meine Damen und Herren, der Erste hat Platz genommen. Herzlich willkommen, guten Abend. Marc Ramsauer.
Na, ihr wisst sicherlich, wer das ist, ne? Kai Pflaume.
Marc, hallo.
Hallo.
Er begrüßt Marc in seiner NDR-Show kaum zu glauben. Da versucht ein Team aus Promis zu erraten, welche erstaunliche Fähigkeit oder Geschichte ein Gast hat. Marc Ramsauer ist 2020 dort.
Hier ist die Geschichte von Marc. Und der Ratehinweis lautet, Eigentlich hätte Marc jetzt einen Mordsschädel.
Und damals ist Jörg Pilawa im Rateteam.
So, also ich fange mal ganz anders an, Marc Ramsauer. Kai hat nicht gesagt, woher Sie kommen. Ist das wichtig zu wissen?
Ja.
Schleswig-Holstein?
Ja.
Hat es mit Alkohol zu tun?
Nein. Endlich.
Schleswig-Holstein und Alkohol, da denke ich natürlich sofort an Flensburg, die Verkehrssünderkartei.
Mhm. Ah. So. Er ist der mit den meisten Punkten?
Ja. Er ist derjenige. Tatsächlich, das ist mein Ansatz. Er ist derjenige mit den meisten Punkten, weil er besöpen durch Schleswig-Holstein gedreist ist.
Alles falsch, keiner kriegt's raus. Und Marc Ramsauer geht mit 1000 Euro nach Haus. Aber Spoiler Alert, ich erzähle euch jetzt, was die Lösung ist.
Glückwunsch zu 1000 Euro.
Marc hat den Bullenschädel von Wacken gezeichnet. Das Logo, das Symbol des Festivals.
Und habe mich dann mal einen Abend so richtig hingesetzt. Da war ich gerade in der Berufsschule in Malente. Ja, und da habe ich das Ding mal gezeichnet. An einem Abend.
Zeichnen war einfach dein Hobby.
Ja, Zeichnen habe ich gemacht, weil ich in der Schule Langeweile hatte. Und man hatte Stifte und man hatte Zettel und man konnte alles voll kriegeln. Ich war nicht der beste Schüler, soll das heißen. Hätte ich in der Schule besser aufgepasst, meine Herren.
Ja, aber dafür kannst du jetzt sagen, du hast das Wacken-Symbol gezeichnet. Das wäre ja sonst nicht passiert vielleicht. In der Festivaltruppe überlegen sie, was für ein Symbol zu Wacken passen könnte. Sie stellen fest, Kühe sieht man hier viele, Menschen eher weniger. Ja moin, willkommen in Schleswig-Holstein. Aber ein wenig gefährlich und brutal sollte es auch sein.
Ja, also was gibt's Brutaleres als ein Kuhschädel?
Und tada, ein Bullenschädel.
Der hat Hörner.
Und das Logo von damals, das hat sich seitdem nicht sonderlich verändert, bis heute. Und so ganz zufrieden ist der Künstler heute mit seinem Werk zwar nicht, aber stolz ist er trotzdem. Und das höre ich auch raus.
Es ist tatsächlich auf dem DIN A3, ganz normalen, stinknormalen Zeichenblock aus der Schule, habe ich eine Bleistiftzeichnung gemacht, alles schön mit Schwarz nachgemalt. Anschließend habe ich diesen ganzen Kopf ausgeschnitten und auf einen großen schwarzen Fotokarton geklebt. Dann habe ich noch die Buchstaben gezeichnet. Die habe ich auch alle ausgeschnitten und alle dann irgendwo dahin, dass es dann gut aussieht. Und dann habe ich irgendwann diese Vorlage Holger gegeben, weil er wollte irgendwas machen, ich weiß nicht was. Und dann ist sie verschwunden. Oh, die wäre so wertvoll.
Marc Ramsauer ist der Urheber, der Zeichner des Festivallogos. Aber die Rechte am Logo, die hat er nicht mehr.
Und dann haben wir das eben mit ihnen alle so vereinbart, dass das cool ist. Und irgendwann haben wir natürlich das auch marktrechtlich gesaved. Als es eben, wenn man also merkt, oh, da geht vielleicht mehr mit dem Festival. Und er hat eben mit seiner Familie freien Eintritt zum Wacken um mehr auf Ewigkeit.
Für seine Vorlage, für die Rechte am weltweit bekannten Wackener Bullenschädel, bekommt Marc Ramsauer nix, nada, kein Cent. Damals nicht und heute auch nicht.
In den Jahren, wo ich die Rechte abgegeben habe, sind 5.000 Leute gekommen. Das ist kein großes Open Air. Da sind 5.000 Leute oder 6.000 oder 7.000 oder so. Das ist ja nichts im Verhältnis zu anderen Open Airs, die damals gelaufen sind. Und wie gesagt, für mich lief das unter Spaß. Ich hatte Bock drauf. Ich habe gezeigt, die Leute fanden es gut.
Dass er dafür nichts bekommen hat, damit ist Marc Ramsauer fein. Also mittlerweile.
Ich habe da mal ein paar Jahre mit gezetert, ja. Nachdem ich die Rechte abgegeben habe. Aber ich kriege jedes Jahr meine Eintrittskarten für meine ganze Family und wir können da umsonst rauf. Also von daher, ich bin eigentlich zufrieden, so wie es ist. Ja, doch.
Das heißt, die Rechte hast du einfach kostenlos abgegeben?
Die Rechte habe ich fast kostenlos abgegeben. Ich komme dafür jedes Jahr aufs Wacken oben eher mit meiner ganzen Familie. Das ist ja auch nicht wenig Geld, was da sozusagen so eine Karte kostet. Also insofern ja. Ich habe davon nichts. Manchmal habe ich so gedacht, ein Cent pro Bild, was irgendwo drauf ist, hätte ich schon nicht mehr arbeiten brauchen.
Ja, schon so eine Überlegung, oder? Ja.
Dann hättet ihr bei der Terminanfrage mit meinem Manager sprechen müssen. wäre eine geile Überlegung. Nee, nee. Also wie gesagt, ich habe da mal ein Jahr oder zwei Jahre mit gehadert, nachdem es dann so erfolgreich geworden ist. Ich werde auch immer wieder darauf angesprochen, aber letzten Endes bin ich eigentlich so zufrieden, wie es ist. Ja, doch.
Aber hat es dir mal jemand angeboten, dass du auch Geld kriegen könntest?
Was, für das Logo?
Ja.
Nö, ich habe auch nicht gefragt.
Also von beiden Seiten eigentlich Schweigen über das Thema.
Über das Thema Geld, ja. Ja, kann man so sagen, ja.
Aber jetzt wäre es vermutlich zu spät, um noch was einzufordern.
Nein, du wirst es ja auf jeden Fall zu spät, ja. Natürlich ist es zu spät. Ich werde auch nichts einfordern. Also von daher, diese Frage stellt sich mir gar nicht. Das ist für mich in der Vergangenheit. Und insofern ist es für mich jetzt auch gar nicht wichtig, da Geld für zu kriegen. Ich freue mich daran, dass die Leute sich daran freuen, wenn sie das Logo sehen. Und ich freue mich heimlich darüber, dass die Leute das toll finden.
Ich bin auch ewig dankbar, dass er damals eben das so top gemacht hat, eben auch, dass der Schädel so markant ist, ein Wahrzeichen ist und ja, alles abfeiern und bei jedem Shirt, egal was wir machen, ist unser Schädel ja präsent. Da haben wir ihn zu verdanken und ja, sind wir auch ewig dankbar ihm.
Ich muss an die Handschlagmentalität denken und an die fairen Deals, von denen Thomas Jensen gesprochen hat mit Blick auf die Onkels. Hätte Marc Ramsauer besser verhandelt vor seinem Handschlag, dann wäre für ihn sicher deutlich mehr drin gewesen. Also jedenfalls mehr als die 1000 Euro von Kai Pflaume viele Jahre später. Ey, dieses Logo ist heute überall. Allein schon die 85.000 Leute jedes Jahr auf dem Festival mit ihren Schädelbierbechern und Schädelshirts und Schädelstickern. Da müsste für Marc Ramsauer schon mehr rausspringen als die paar Freitickets jedes Jahr. Das wäre zumindest mein Gefühl. Und das mag alles korrekt sein. Cool finde ich es trotzdem nicht. Thomas Jensen und Holger Hübner wollen mehr. Deshalb gründen sie 1999 die ICS International Concert Service GmbH, kurz ICS. Und dieses Unternehmen wächst und wächst und wächst. Das erkennt auch unser Finanzexperte Stefan Leupfinger an den Strukturen.
Wenn man sich dann weiter die Entwicklung mal anschaut, dann ist so in den Nullerjahren das weiter gewachsen, dann kamen die Zehnerjahre, da ist gut Geld verdient worden schon. Ich würde mal sagen, man hat so zwischen 1 und 2 Millionen pro Jahr verdient.
Inzwischen gehört zur Wackenmarke auch vieles, was ich erstmal gar nicht mit Metal verbinden würde. Marc Ramsauers Bullenschädel klebt auch schon auf Wacken-Reisekissen, auf Wacken-Kaffeedosen, sogar auf einem Wacken-Parfüm. Der Schädel ist Kult und als Logo überall.
Also in der Breite würde ich mal sagen, man hat über Jahre auch immer wieder versucht, neben dem Wacken-Festival mit dieser Marke Wacken, es gibt ja auch unzählige Bild- und Patentrechte, die man angemeldet hat im Zusammenspiel mit diesem Wacken-Festival. Und man hat versucht, aus dieser Marke, ich nenne es jetzt mal so Wacken, mehr zu machen.
Eine Idee für die Marke Wacken zum Beispiel: eine Heavy-Metal-Kreuzfahrt.
Mein Schiff 3 wird jetzt in See stechen mit euch. Das ist unfassbar geil.
Die Full-Metal-Cruise, eine Kreuzfahrt. Organisiert seit 2013 gemeinsam von TUI Cruises und dem Wacken-Umfeld.
Es ist ein Heavy-Metal-Festival an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Und es ist halt einfach alles krass, was man da erlebt. So. Es ist einfach diese Festivalstimmung und es ist genau dieses Wackengefühl, was es auf der Full Metal Cruise auch gibt. Das ist so ein, und da ist es noch extremer, weil der Kreis ja kleiner ist. Es sind ja weniger Leute an Bord wie auf dem Festival. Also ich bin Sarah, 42 Jahre alt und bin selbstständig und ich bin halt Metal-Fan von klein auf. Ich habe das durch meinen Papa mitbekommen. Seit frühester Kindheit und mit meinem Papa fahre ich auch auf die Full Metal Cruise seit Beginn, seit 2013 jetzt inzwischen. Ich
Ich hätte gern einen großen Cappuccino, bitte, mit Hafermilch, wenn das geht, und stilles Wasser.
Wir treffen Sarah in einem Café in Hamburg-Barmbek. Und wenn sie von Wacken und von Metal spricht, da höre ich, die ist richtig Fan.
Musik gerne mit Geschwindigkeit. Das muss halt irgendwie ballern. Und das ist halt für mich viel Death Metal, Brutal Death, aber auch Thrash. Alles, was irgendwie schnell ist. Power Metal höre ich auch. Das ist einfach für mich diese Energie. Also das ist für mich einfach eine super positive Energie. Das ist wirklich, das ist Kraft, das ist Emotion.
Sarah war mit Anfang 20 zum ersten Mal auf dem Festival. Und seitdem sie 2013 in einem Magazin eine Anzeige für die Kreuzfahrt entdeckt hat, ist sie auch immer wieder auf der Metal Cruise. Ich sag ja, so ein richtiger Fan, schon viele Jahre.
Die Leute wollen einfach zusammen eine gute Zeit haben. Und das ist auf der Full Metal Cruise inzwischen auch der Hauptgrund, warum ich immer wieder mitfahre, weil das wie so ein Klassentreffen ist.
Was kostet das denn so? Also ungefähr?
Ja, von bis, ne? Also wir waren jetzt auch schon ein paar Mal in einer Junior Suite unterwegs und dafür muss man dann schon so 5.000 Euro berappen. Aber man kommt durchaus auch für 2.000 Euro an Bord. Und dann, je höher man im Schiff kommt, umso teurer wird es.
Je höher man kommt, desto teurer wird's. Und ganz ähnlich gibt's das jetzt auch im Wacken-Universum. The Core nennt sich das. Ein Vorteilsprogramm für Fans. Da kann man Treuepunkte sammeln, so wie im Supermarkt. Zum Beispiel mit alten Tickets, die man einscannt. Oder mit den neu gekauften Tickets fürs nächste Festival. Ding, ding, ding. So füllt sich dann das Konto. Also zumindest das mit den Treuepunkten. Level für Level kann man sich hier nach oben arbeiten. Je härter man wird, desto exklusiver werden die Vorteile. Spezieller Merch, Rabatte, frühere Infos über Bands. Damit sowas funktioniert, muss es auch Leute geben, die dafür bezahlen. Also wollen und können.
Und es sind einfach auch auf der Full Metal Cruise so. Die Kreuzfahrt kostet einfach ja auch ein bisschen Geld. Und wenn man dann die Leute kennenlernt und fragt, was machst du beruflich, dann kommt, ich bin Zahnarzt, ich bin Tierarzt, ich bin Steuerberater, ich bin Rechtsanwaltsfachangestellter. Das sind einfach stinknormale Leute, so, die da einfach Party feiern. Und es macht wahnsinnig Spaß. Und diese Kombination, den Luxus des Kreuzfahrtschiffes zu haben und eben nicht die Beschwerlichkeiten des normalen Festivals wie zu kalte Dusche, Matsch, Dixi-Klo-Situation, sondern da hast du deine luxuriöse Kabine. Man verhält sich auch anders. Es gibt so Longdrinks, Gin Tonic, Rum-Cola, solche Sachen, weil es eben alles inkludiert ist. Und ja, oder mal zwischendurch ein Baileys auf die Hand oder so. Das macht man auf einem normalen Festival nicht. Da trinkt man im Wesentlichen Bier.
Sarah ist Versicherungskauffrau. Sie fährt mit ihrem Vater auf die Wacken-Kreuzfahrten. Er ist auch ein Wacken-Fan. Und so wie Sarahs Vater sind heute eh viele Metal-Fans inzwischen im klassischen Kreuzfahrtalter. Früher noch nach jungen, wilden Nächten im Morgengrauen ins Zelt gefallen. Heute vielleicht lieber gut ausgeruht in einem Bett aufwachen. Und dann trotzdem sagen können, ich bin Wacken. Auch 30 Jahre später noch.
Das ist wie so eine Bubble, wo man für den Moment nicht in der Realität ist. Es gibt da kaum negative Gefühle, es gibt keinen Neid, es gibt keine Missgunst. Alle lieben einander gefühlt. Man kann sich auch, wenn man alleine unterwegs ist, so, und das ging mir jetzt die letzten 2-3 Jahre so ein bisschen so, wenn ich mit meinem Papa da war, der einfach schon über 70 ist und der muss auch mal einen Moment auf dem Zimmer sich mal ausruhen, sich mal setzen und ich bin dann alleine los. Du kannst dich bei jedem Leuten mit hinstellen, mit an den Tisch ransetzen beim Essen. Da ist keiner irgendwie komisch. Alle heißen dich herzlich willkommen. Ich habe da noch keine schlechte Erfahrung gemacht. Im Gegenteil, man lernt halt jedes Jahr neue Leute kennen, nette Leute kennen und auch wirklich Freundschaften. Das sind wirklich Leute, die einem ans Herz gewachsen sind. Und wegen denen fährt man dann auch schon immer mit.
Kaum negative Gefühle und ganz viele schöne Momente, von denen Sarah erzählt. Das zeigt mir auch nochmal, wie groß das Geschäft rund um das Wacken-Universum geworden ist. Kreuzfahrtschiff groß. Und ich ahne, wie viel größer es vielleicht noch werden könnte.
Also man sieht einfach schon auch an den Zahlen, dass das ein lukratives Geschäft ist, so ein Festivalbetrieb. Aber ich habe so den Eindruck gehabt, man hat jetzt nicht den Profit über alles gestellt. Also ich bin überzeugt, wenn man unternehmerischer und profitorientierter vor 2019 auch schon an das Ganze herangegangen wäre, hätte man noch mehr aus dem Ganzen rausholen können. Und vielleicht ist das ja auch ein Motiv, warum 2019 dann ein Private Equity Investor eingestiegen ist, der da auch ein Potenzial gesehen hat, noch mehr an Ertragskraft aus diesem Festival rauszuziehen.
Wie schon 1996 mit dem Onkelsauftritt, so ist auch das Jahr 2019 ein Wendejahr in der Geschichte des Wacken Open Airs. Denn auch 2019 passiert etwas, das alles verändert. Mindestens auf dem Papier.
2019 verkaufen Jensen und Hübner mehr als die Hälfte ihrer Anteile.
Superstruct Entertainment kauft damit nicht nur ein Festival in Schleswig-Holstein, sondern eine große international bekannte Marke. Die mit dem Bullenschädel. Gratis gezeichnet von Marc Ramsauer.
Letztendlich haben also, um es auf den Punkt zu bringen, Thomas Jensen und Holger Hübner mit dem Verkauf von 55% ihrer Gesellschaftsanteile zwar rund 40 Millionen erhalten, ungefähr, aber sie haben auch akzeptiert, dass Wacken nicht mehr ihr Baby ist, sondern jetzt Wacken und die Geschicke von Wacken in der Zukunft von jemand anderen auch im Zweifel bestimmt werden.
In der nächsten Folge nehmen wir euch mit auf den Campground und hören den treuesten Fans zu. Wir wollen wissen, wie das zusammenpassen kann. Globale Finanzinvestoren einerseits und andererseits dieses ganz besondere Wackengefühl, von dem so viele schwärmen. Das war Folge 3 von Wem gehört Wacken? Metal Mythos Millionen. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Ihr könnt einfach direkt weiterhören. Mehr zu dieser Folge und unserem Podcast-Tipp findet ihr in unseren Shownotes. Alle 6 Folgen hört ihr in ARD Sounds. Ich bin Maja Bachtjarovic. Wir hören uns. Heavy Metal auf einem Schiff. Dazu habe ich noch eine kleine Empfehlung. Denn Heavy Metal auf einem Schiff kann auch das perfekte Setting für einen Doppelmord sein. Im ARD-Radio-Tatort Vollmetallkreuz geht's genau darum. Auf dem Kreuzfahrtschiff, das gleich mit mehr als 30 Bands zur Metal Cruise ablegen soll, sind 2 Matrosen ermordet worden. Ihre Leichen wurden als berühmte Metal-Plattencover inszeniert. Eine Spezialeinheit ermittelt. Eins kann ich euch schon mal sagen, ohne zu spoilern. Der Fall ist wild, laut und ziemlich absurd. Also hört mal rein, wenn ihr Krimis liebt. In ARD Sounds.